dieser flexiblen Variante interpretiert werden, weil es ja, weil es nicht die Geschichte sein sollte, dass dieser Name nicht referiert. Das heißt, in der Welt gibt es eben keinen Gegenstand, der die Kinder gekriegt und referiert der Name nicht. Und deswegen erhalten wir dann solche Dinge, wie zum Beispiel, dass eben, wenn wir irgendein beliebiges Prädikat diesem Namen zuschreiben, dass diese Aussage dann immer falsch ist. Wenn ich dann eine Glatze hat, dann wäre diese Aussage die immer den Kollegen fragen, eine Glatze falsch, sobald wir in dieser flexiblen Variante ermöglichen, dass wir nicht referierende Namen haben. Ein Krieg, der philosophisch wichtig ist, ist der Begriff der Starrheit oder der starren Referenz, Rigid Designation. Das ist ein Begriff, den Kripke in seinem philosophischen Hauptwerk Lenin und Necessity oft verwendet. Und zwar ist das ein Begriff, der auch aus der Modallogik kommt, der aus den Diskussionen über die Namenstheorie entstanden ist. Und zwar im Rahmen von Fragestellungen der Art, ich habe jetzt irgendeinen Namen, einen Eigennamen. Julius Caesar. Oder irgendeinen Namen. Das ist der Personenname. Dann ist, so sagt der Kritiker zumindest, davon auszugehen, dass dieser Name nur dann wirklich ein Eigenname ist, in dem Sinne des eines natürlichen Sprachverständnisses, wenn dieser Name in allen möglichen Welten dasselbe besetzt. Ja? Also ein Eigenname ist, im Sinne von Kripkes Vorschlag zumindest, ein Name, der in allen möglichen Welten auf dasselbe Ding referiert. Das kann so unterschiedliche Eigenschaften haben, dieses Ding. Also, da könnte das Beispiel von Julius Caesar, der in einer bestimmten möglichen Welt auch nichts den Horizont überschritten haben könnte, nicht wirklich im Gefallen gesagt haben könnte, irgendwas. Aber es muss trotzdem irgendwie diese Person Julius Caesar sein, in der Form. Und zwar deshalb, weil es sonst einfach keinen Sinn ergeben würde, von einem Eigennamen zu sprechen, sagt der Kripke, weil wenn das, dieser Name Julius Caesar in einer möglichen Welt diesen bekannt, damit bezeichneten Menschen, der um die gewisse Minute gelebt hat, bezeichnet würde in einer anderen möglichen Welt irgendwas komplett anderes, ein Sessel oder ein Meerschweinchen oder irgend sonst was, dann würde das keinen Sinn ergeben. Was soll das bedeuten, wenn ich einen Namen habe, der in verschiedenen möglichen Welten völlig willkürlich definiert ist? Wenn das eben kein Eigenname wäre, sondern ein flexibler Name, der halt unterschiedliche Dinge bezeichnen kann. Der Variable oder das. Deswegen sagt Kripke, Eigennamen haben eben immer diese Eigenschaft, dass sie in allen möglichen Welten dasselbe bezeichnen. Und dann ist es eben starre Referenz. Wenn wir in unserer Sprachkonstruktion starre Referenz implementieren wollen, dann ist das ein Sonderfall. Ein Sonderfall der repetitiven oder flexiblen Variante. Und zwar, wenn jetzt dieses N irgendein Name ist, könnte eine intentionale Wiederkonstante sein oder irgendein komplexerer Name, dann können wir die Eigenschaft starr zu sein, das dann sieht man das selber, so definieren, dass wir sagen, Starrheit eines Namens bedeutet, dass kein X existiert, sodass in allen möglichen Welten, also in sogenannten Weise, das X gleich ist zur Referenz. Also das ist im Prinzip genau das, was ich informell geschrieben habe. Und nur wenn ein Name diese Eigenschaft aufweist, das ist Sigma, also sozusagen in allen, dass es ein Objekt X gibt, das in allen möglichen Welten die Referenz dieses Namens darstellt, dann ist er im kritischen Sinne ein Eigenname. Das heißt, es ist einfach dieses Sigma, das ist auch den Herrn Kraus das einführen und geben wir dieses kritische Eigennamen für die Menschen.
Heißt das, dass es das auch in allen möglichen Welten geben muss?
Nein, das heißt es nicht. Es gibt einen Ausnahmefall, also wenn dieses X sozusagen ein existierender Gegenstand ist in der aktuellen Welt, wo ich diese Formel aufschreibe, dann muss es in allen möglichen Welten existieren. Ja? Weil dann kriege ich ja, dann muss ich ja in jeder möglichen Welt mit diesem Referenzausdruck dieses X ansprechen, und das kann ich nur dann, wenn es ein existierender Gegenstand ist. Die Sprache wird so definiert. Es könnte aber sein, dass es ein Name ist, der die komische Eigenschaft hat, dass er nie referiert. Ja? Und das wäre auch ein Eigenname. Ich meine, viele Beispiele sind für Eigennamen, zum Beispiel fiktionale Objekte, Pegasus. Das ist auch in gewisser Weise ein Eigenname, er bezieht sich aber auch auf Objekte, das in keiner möglichen Welt existiert. Also sozusagen, naja, ist die Frage, ob es in keiner möglichen Welt existiert, aber sozusagen, wenn wir das in einer bestimmten Weise ansetzen, dann würde sie in keiner möglichen Welt existieren. Und das wäre eben auch möglich, und zwar unter der Voraussetzung, dass dieser Eigenname eben die Eigenschaft hat, dass er in jeder möglichen Welt nicht referiert. Ja, das ist sozusagen ein Sonderfall, aber ein Sonderfall, der jetzt wahnsinnig wichtig ist. In dem Zusammenhang im Normalfall, wenn wir annehmen, dass dieser Eigenname in unserer möglichen Welt, in der aktuellen Welt referiert, dann ist so, wenn er starr ist, in jeder möglichen Welt. Das Gegenteil, das in welchen möglichen Welt existiert. Diese anderen Formalisierungen, die da noch auf dem Lassen reden. Ich habe jetzt da noch einfach so eine Liste von Beispielen am Ende dieses Kapitels aufgeführt, wo wir einfach unterschiedliche Fälle von Namen unterscheiden können, die offensichtlich vom modallogischen Standpunkt her unterschiedliche Namensklassen sind. Also, ein erstes Beispiel wäre ein Name, der folgende Eigenschaft hat. Die Eigenschaft hat, ist nur auf die aktuelle Welt bezogen, dass er nicht referiert. Ja? Also, es gibt das Objekt, worauf sich der Name existiert. Das wäre zum Beispiel so schon von der gegenwärtigen Verletzung. Das zweite Beispiel wäre, wir haben einen Namen, das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung von Begriffen, die wir so im Laufe der Wochen irgendwie immer wieder verwendet haben. Wir haben einen Namen, der referiert zwar, das heißt, das Objekt, auf das sich der Name bezieht, ist ein existierender Gegenstand. Also, das Existenzprädikat, das wir primitiv als logischen Bestandteil unserer Sprache. Dieser Name referiert, er bezieht sich im logischen Sinn auf einen Gegenstand, aber er bezeichnet ein Objekt, das im Sinne eines nicht trivialen Existenzprädikates kein existierendes Objekt ist. Also das ist ja genau diese Meinungsche Situation. Diese Meinungsche Situation einer Free Logic, wo es möglich ist, dass ich Gegenstände habe, dass ich Namen habe, die referieren zwar, die haben einen Bezug, aber dieser Bezug ist ein nicht existierender Gegenstand. Ja? Das ist ein Gegenstand, der aber die Eigenschaft hat, nicht zu existieren. Das wäre diese Situation, referiert auf ein nicht existierendes Ding. Ich habe jetzt auch schon in irgendeiner Fabel, ein Fabelwesen könnte man ein Beispiel konstruieren, das in die Richtung geht. Also nicht der König von Frage, sondern der König der Provinzen. Das nächste Beispiel wäre dann, ich habe einen Gegenstand, der referiert, ich habe einen Namen, der referiert auf einen nicht existierenden Gegenstand und er referiert stark. Ja? Also das wäre genau der Sonderfall, den ich vorher angesprochen habe. Und da könnte man zum Beispiel den Pegasus in einer bestimmten Interpretation als Beispiel dafür. Und das letzte Beispiel, ich habe einen Namen, der bezieht sich auf einen existierenden Gegenstand. Ja? Das heißt, der referiert natürlich auch, weil es würde auch dieses Existenzprädikat erfüllt sein, das könnte das nur erfüllt sein. Und er ist stark. Und das wäre einfach das Beispiel irgendeines beliebigen, ganz normalen, gewöhnlichen Eigennamen. Wie zum Beispiel Virus. Das heißt, man muss ganz offensichtlich hier unterschiedlichen Perspektiven solcher dieses Referenzproblem unterscheiden. Die eine Frage ist einmal, handelt es sich um einen Gegenstand, handelt es sich um einen Namen, der überhaupt etwas bezeichnet? Oder ist es ein Name, der gar nicht referiert, ein Name, der sozusagen leer ist, dem man zwar irgendwelche Eigenschaften zuschreiben kann, der aber auf kein Objekt referiert? Also im Sinn, nicht referiert. Die andere Frage ist, haben wir sozusagen Existenz in einem quasi metaphysischen oder ontologischen, nicht trivialen Sinn interpretiert, sodass es diese Möglichkeit gibt, dass ein Name eben zwar auf ein Objekt sich bezieht, dieses Objekt ist aber ein nicht existierender Gegenstand, zum Beispiel ein Fabel. Eine mögliche Standardinterpretation dieser Situation. Das referiert, aber der Gegenstand existiert nicht, weil er eben nur eine Fiktion ist. Die dritte Situation wäre dann die, wo ich dasselbe habe, eben einen Namen, der referiert, aber auch ein nicht existierendes Ding sich bezieht und der stark referiert und dann die ganz gewöhnlichen Stahlreferenz. Also, das heißt, ich kann hier unterschiedliche Perspektiven von Namensbezügen unterscheiden und kann insbesondere mit diesen Formalismen, das ist vielleicht das, was man sich mit analytischer Philosophie befasst, was in dem Zusammenhang wichtig ist, kann mit diesen Formalismen bestimmte Konzepte einfach besser verstehen. Ja, wenn Sie zum Beispiel dieses Buch von Kripke lesen, dann kommen da keine modallogischen Formeln in dem Sinn vor. Er spricht nur informell davon, dass es starke Namen gibt oder irgendwas, was in allen möglichen Welten die gleiche Referenz hat. Und wenn man diese Formalismen kennt, dann weiß man einfach, was meint der Kripke eigentlich. Dann weiß man, worauf bezieht er sich. Dann weiß man insbesondere, dass das im Kern eigentlich formale Konzepte sind, die man dann in einer bestimmten Weise sprachphilosophisch oder physisch oder wie auch immer interpretiert.
Und das mit den Starnamen, ist das dann, trifft das dann immer gleich auf alle Namen zu, oder kann ich sagen, es gibt einige, die ich so definiere wie Julius Caesar und Nero dann nicht, oder müssen das dann immer zwangsläufig
alle Namen? Nein, überhaupt nicht. Das kann also ganz willkürlich sein. Man kann natürlich festsetzen, wenn man es Kripke folgt, dann könnte man festsetzen, dass jeder Name, der ein Eigenname sein soll, in diesem Sinn starrt. Aber es könnte auch Namen geben, die per Definition keine Eigennamen sind, sondern variabel sind. Also das klassische Beispiel wäre eben genau das, der gegenwärtige König von Frankreich. Wenn ich das als Name einführe, dann ist es ein Name, der von seiner Struktur her eben kein Eigenname ist, weil er in jedem unterschiedlichen Kontext der andere Stimme bezeichnet. Oder der Dirigenz des folgenden Jahres bezeichnet. In jedem Jahr immer eine andere, möglicherweise eine andere Person. Ja? Und solche Namen wird man natürlich brauchen in irgendeiner Form und wird dann normalerweise nichts dieser Restriktion ändern, dass alle Namen starten. Ja?
Die starre Referenz, also ich meine, selbst innerhalb einer Religion muss ein Eigenname ja nicht einmalig sein. Also bei Klaus Huber ist ja nicht nur in einer möglichen Welt wahrscheinlich eine eindeutige Referenz, weil es ja nicht die selbe Person, oder?
Naja, da macht man in der Logik eigentlich immer eine ganz bestimmte Idealisierung, nämlich dass man annimmt, dass jeder einzelne Klaus Huber in dieser logischen Sprache einen anderen Namen hat. Ja? Also wenn ich jetzt 20.000 Klaus Hubers habe im Telefonverzeichnis oder 20 Klaus Hubers, dann würde man, wenn man diese Sprache formalisiert, jeden einzelnen Klaus Huber einen anderen Namen, einen anderen formalen Namen zuordnen. Und der Kripke sagt, wenn man so beim Krieg gesehen, dass es dadurch gerechtfertigt ist, einfach, dass ich ja bei jedem Namen irgendwie wissen muss, worauf sich der bezieht. Das heißt, ich muss ja eigentlich nachschauen, indem ich nachvollziehe, wer, welche Person mit diesem Namen irgendwann einmal belegt worden ist, was dieser Name für eine Referenz hat. Und wenn sich herausstellt, dass ihr da mehrere Namen habt, die zwar dieselbe Zeichenfolge sind oder dasselbe Symbol, aber unterschiedliche Referenzen habt, dann muss ich das formal gesehen einfach aufsplitten. In der natürlichen Sprache ist das kein Problem, das ist aus dem Kontext heraus klar, da weiß man im Normalfall, wer ist gemeint, das ist eine Verwechslung, wenn man das aufgibt und so. Aber in der Logik kommt schon halt diese Unklarheit einfach beseitigen.
Sind auch keine zwei Namen vereinigen?
Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also das lässt man in der Logik immer offen, weil es. Warum soll es so etwas ausschließen? Also das können beliebig viele Namen dasselbe Ding bezeichnen, das ist kein Problem, da kann es ja keine Verwechslungen geben. In dem Sinne kann ich auch nur schauen, beziehen Sie diese Namen auf dasselbe Ding, also habe ich diese Eigenschaft, wenn es der Name N ist, das ist vielleicht, was wir diskutiert haben, Morgenstern, Abendstern, ja? Und wenn ihr dann weitergehen will und schauen will, ob das wirklich sozusagen auch im Modallogin sind derselbe Name, dann müsste ich verkastelt davor sitzen und müsste einfach schauen, ob das notwendigerweise sich hinaus ist. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich, okay, das sind Eigennamen, die sich auf dasselbe Ding beziehen, die aber immer noch natürlich eine unterschiedliche Intention haben. Aber es kann immer noch sein, wie wir das bei Morgenstern Abendstern Beispiel gesehen haben, dass man diesen Namen unterschiedliche Eigenschaften zuschreibt. Also Extens und Intention muss man trotzdem unterscheiden. Und insofern ist es natürlich eine sinnvolle Sache, dass man das offen lässt, dass mehrere Namen dieselbe Referenz haben können, weil dadurch eben eine ganz bestimmte wesentliche Eigenschaft der natürlichen Sprache implementiert werden kann. Nämlich die Eigenschaft, dass man unterschiedliche Intentionen hat, unterschiedlichen Sinn, aber dasselbe Objekt hat, diese Namen.
Wann ist das Buch von Kripke rausgekommen? Ist das relativ aktuell? Oder?
Das Buch von Kripke ist 1980 erschienen, beziehungsweise 1972 in einem Sammelband als Aufsatz. Und das gibt es auch auf Deutsch zu kaufen im Superverlag. Name und Geschwindigkeit. Das ist wirklich eine Leseempfehlung. Weil es eigentlich so als der Klassiker der neueren Sprachphilosophie und die klassische Sprachphilosophie vielleicht noch nicht so klassisch ist, ist die neue Sprachphilosophie dieser Kripke. Und was Kripke macht, ist im Wesentlichen eigentlich, der hat ja auch diese ganze Modallogik erfunden, wie wir gerade gesagt haben, dass er auf diese klassischen Probleme, die bei Russell und bei anderen Sprachphilosophen, ohne Modallogik und ohne diese Idee, dass es da irgendwie mögliche Lösungen was geben könnte, beschrieben werden, dass er die sozusagen im Kontext der Modallogik neu aufrollt und macht.
Also der Existenzbegriff, hier kann man davon ausgehen, dass das, was vor allem on what there is, dass das Kanon ist in diesen Überlegungen, also
das ein gewisses Risiko. Naja, Quine ist ja ein Kritiker der Modallogik.
Ja,
und der sagt eben auf der Einwände, wir haben hier glaube ich Beispiele erwähnt, diesen Planeten. Dass Quine nicht akzeptieren würde, einfach dass diese Idee einer Free Logic, also dass es Namen gibt, die nicht reserviert. Das ist für den Quine, das ist ja genau das, worüber es ist. Einer der Punkte, über den er sich dann von Waterloo quasi lustig macht. Und spätere Philosophen sagen aber, dass Biden da irgendwie ein Unrecht hat, dass er da eine Restriktion fordert, die man eigentlich nicht braucht, weil das Problem ist ja immer, sozusagen der Grund für die Restriktionen, wie sie auch Russell vorschlägt, ist immer der, dass man sieht, man kommt, wenn man diese Restriktion nicht vornimmt, in irgendwelchen Schwierigkeiten. Man kriegt irgendwelche absurde Situationen, also zum Beispiel die Situation, dass es möglich sein könnte, dass der gegenwärtige König von Frankreich eine Katze hat, obwohl es ungern ist. Und um sowas zu vermeiden, macht man eine neue Sektion. Und wenn man aber so auf Free Logic macht, dann gibt es ja diese Probleme nicht, dann kann man das ja trotzdem vermeiden. Und deswegen können neue Philosophen, man müsste eigentlich ganz im Freien abgehen, viele neue Philosophen, die verwerfen sozusagen diesen strikten Existenzialismus. Man gibt hier sicher einer dieser Philosophen. Ja. Da war sozusagen eine komplexere, einheitlichere Logik und komplexere, einheitlichere Existenzbegriff.
Wobei ja beide dieses, also so quasi den Referenzbegriff versuchen, eher unproblematisch.
Ja, ich meine, Sie haben schon recht, es ist sicher so, dass bei Kripke, das Kripke ist kein klassischer Anhänger dieser Free Logic. Also er versucht irgendwie so einen Mittelweg zwischen Quine und der Free Logic, weil ja eine Sprache definiert, wo man eben immer diese starre Referenz hat und wo man dann sozusagen diese Möglichkeit ausschließt, dass die Referenz von Welt zu Welt sich verändert und dadurch glaubt er, dass er sozusagen eine Logik hat, die eigentlich immer noch auf dieser Basis ist wie die Quantsche und die aber trotzdem total unterschied. Aber auch das ist, kann man hinterfragen. Das ist eine ziemlich nicht triviale Geschichte, dieser Zusammenhang zwischen Kripke und Quine. Es ist sicher nicht so, dass die völlig identisch sind in ihren Auffassungen. Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Das ist vielleicht das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann. Aber wie gesagt, das ist also auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Auch bei so Buch, das ist ein sprachliches, das ist keine logischen Vorkenntnisse vor der Tool, aber logische Vorkenntnisse sind trotzdem sehr, sehr lustig. Wo man, wenn man es weiß, wie was tut die Modallogik, eine ganz andere Vorstellung von den Begriffen hat, die da mitgebracht hat. Okay, gibt es noch Fragen dazu? Wenn nicht, dann würde ich sagen, machen wir einen Sprung zur Mehrwerttechnologie. Also wir haben jetzt kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt. Im Sinne dieser Auswahl, die ich da getroffen habe, die, wie ich ja glaube, eben einfach angemerkt habe, natürlich nicht umfassend, ich behaupte keineswegs, dass es jetzt nur diese drei möglichen Variationen der klassischen Logik gibt, also Logik höherer Stufe, Modallogik und Mehrwerttechnologie. Was man also wohl sagen kann, ist, dass diese drei Variationen in einem bestimmten Sinn, den man auch wahrscheinlich relativ klar formal präzisieren kann, sozusagen die klassischen Variationen der klassischen Logik. Alles, was man sonst an nicht klassischer Logik kennt, muss das bestimmte zusätzliche Übereinkünfte verwerfen, die wir, auf denen wir nach wie vor beharren. Wir beharren zum Beispiel auf diese Idee, dass eine Sprache immer diese klare Unterscheidung zwischen Zugang und Semantik hat. Wenn man das aufheben würde, dann hätte man natürlich noch eine viel, viel größere Variante von viel, viel größeren Pool von Variationsmöglichkeiten. Würde sich aber die Gefahr einkaufen, dass dann die Frage, was überhaupt Logik ist, irgendwie völlig beliebig wird. Ja? Weil diese Unterscheidung Syntax und Semantik, also diese Idee, dass man sagt, ich definiere quasi wie in der natürlichen Sprache zunächst einmal eine Menge von Formeln, eine Sprache, rein syntaktisch, und interpretiere dann diese Formelmenge über eine Reihe von semantischen Interpretationen und definiere so den Wahrheitsbegriff. Dieser klassische Ansatz hat den extremen Vorteil, dass wir einen Logikbegriff bringen, der sehr nahe ist an der natürlichen Sprache, wo ich natürlich auch immer Syntax und Semantik habe. Also Sie haben, wenn Sie Lehrbuch der deutschen Sprache oder Grammatik übrigens aufschlagen, dann sehen Sie ja, dann immer zunächst Grammatik, also Beschreibung der syntaktischen Zusammenhänge und dann natürlich irgendwelche Wörterbücher oder Erläuterungen, die erklären, worauf sich die einzelnen Namen, die keine syntaktische Bedeutung haben, beziehen. Also das heißt, wenn wir diese Restriktion machen, dass wir Logik in diesem Sinn immer noch gewissermaßen klassisch interpretieren, dann ist die Möglichkeit von Variationen eingeschränkt. Und dann scheint es wirklich so zu sein, dass man tatsächlich eben diese drei Varianten hat. Und einerseits die Variante, dass man das nicht-logische Vokabular variiert, also dass man dann eben Ausführungsdaten hat und dann Prädikate erster Stufe und dann dazu noch Prädikate zweiter Stufe und höherer Stufe einführt. Das wäre die erste Variation gewesen. Funktionen und dann dafür. Die zweite Variation ist die, dass man also nicht auf dieser Ebene L, das ist nicht logisch, Vokabular weiter, sondern im zweiten Film, dass man irgendwie auf der semantischen Ebene mehr oder weniger eine Erweiterung des logischen Vokabulars. Ja, das heißt, man führt zusätzliche Namen ein, die anders als die Junktoren und Quantoren, die wir in der Gasphysiologie kennen, nicht ihre Interpretation aus einer ganz bestimmten semantischen Interpretation heraus eindeutig erhalten, sondern für deren Interpretation waren mehrere semantische Interpretationen. Das ist einfach eine ganz klar angebbare zusätzliche Komplexitätsebene, die man da hineinbringt und die dann eben zur Modalung führt. Also man hat dann mehrere semantische Interpretationen, die wir ins Kalkül ziehen müssen, um ein zusätzliches logisches Sprachelement interpretieren zu können. Zum Beispiel das Prädikat notwendig, möglich, das ist irgendwann in der Zukunft da, man glaubt, dass es mal in all diesen Fällen hat man diese Situation, dass man eben sozusagen eine komplexe semantische Interpretation dieser zusätzlichen Sprachelemente liefern. Und die dritte Variante, die wir jetzt diskutieren werden, ist wieder auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Diese dritte Variante ist einfach auf der Ebene der semantischen Interpretation als solche angesiedelt. Weil wir haben ja, wenn wir unsere Sprache L semantisch interpretiert haben, ist jetzt immer angenommen, dass wir jede Formel der Sprache semantisch nur im Sinne von zwei möglichen Wahrheitswerten, wir haben es so genannt, im Sinne von zwei möglichen Wertbelegungen interpretieren können, aber in eine zweiwertige Logik an. Und im Prinzip könnte man fast sagen, ist das sogar, wir machen es am Schluss aber eigentlich vielleicht sogar die naheliegendste Erweiterung der klassischen Logik, weil man nichts anderes machen muss, als dass man sagt, ich führe einfach mehr Wahrheitswerte ein. Ich habe eben nicht nur wahr und falsch, sondern ich habe auch andere Wahrheitswerte, die alles Mögliche ausdrücken. Ja, die können zum Beispiel ausdrücken halb wahr oder halb falsch. Die könnten ausdrücken wahr mit einem bestimmten Grad, wahr zu 20% oder wahr zu 70%. Beziehungsweise die könnten auch ausdrücken, dass eine Formel gleichzeitig wahr und falsch ist. Oder weder wahr noch falsch. Es gibt ganz offensichtlich nur von der Intuition aus der natürlichen Sprache her eine Fülle von Möglichkeiten, die es naheliegen, solche mehrwertigen Interpretationen von Logik gut zu tun. Und diese Möglichkeiten wollen wir jetzt noch sollen wir kurz andiskutieren, eine sehr lange Zeit anwenden, wenn wir nicht sein hätten. Aber es ist allerdings so, dass es, glaube ich, durchaus gerechtfertigt ist, dass man das ein bisschen kürzer macht, weil es hier ein paar von relativ überschaubaren Grundkonzepten gibt, mit denen man eigentlich einen Großteil der Formalismen, die man da so in philosophischen Diskussionen braucht, einführen kann. Das ist erstmal auch bei weitem nicht diese Komplexität und diese Vielzahl von unterschiedlichen Systemen, die sozusagen philosophisch unterschiedlich und philosophisch diskutiert werden, wie man das zum Beispiel in der Modalität. Wir gehen jetzt so mehr oder weniger ein bisschen unsystematisch einmal an die Sache heran. Die Skriptung ist auch, weil das ist natürlich, muss ich zugeben, teilweise dem geschuldet, dass ich da schon ein bisschen unter Zeitdruck war, ist das so leicht stichwortartig gehalten. Ist aber, glaube ich, deswegen schon sinnvoll, weil es einfach immer darum geht, ein paar so wichtige Konzepte, die man in der Modalität in der Mehrwertlogik verwendet, so der Schrittgeschichte anzuschauen. Und dann sozusagen diese Konzepte zusammenzuführen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine konkrete Realität habe, drei Wettbewerbe, dann spiele ich diese Konzepte die und die Rolle. Also das erste dieser Grundkonzepte, das für uns da wichtig ist, ist das schon erwähnte Konzept der Wahrheitswerte. In der klassischen Logik haben wir immer zwei Wahrheitswerte, wahr und falsch, beziehungsweise 0 und 1, egal wie man die bezeichnet. Wir einigen uns jetzt im Zusammenhang mit mehrwertiger Logik, dass wenn wir sozusagen Wahrheitswertenmengen diskutieren, die mehr als zwei Wahrheitswerte haben, oder nicht zwei Wahrheitswerte haben, dass wir diese Wahrheitswerte immer mit Zahlen bezeichnen. Und zwar, weil es ja in Wirklichkeit bei der Diskussion mehrwertiger Logik meistens nur um die Frage der Anzahl dieser Wahrheitswerte geht. Also sozusagen diese Logiken dadurch unterschieden werden, dass eine Logik zum Beispiel drei Wahrheitswerte hat oder vier oder fünf oder sechs Wahrheitswerte. Deswegen bezeichnet man diese meistens in einer bestimmten Weise mit denselben regelmäßig konstruierten Zahlen. Also bei der zweiwertigen Logik verwende ich die Zahlen 0 und 1. 0 für falsch, 1 für wahr. Bei der dreiwertigen Logik hätte ich dann 0, 1,5 und 1. Also halb sozusagen ein fünfter Wahrheitswert, den ich beispielsweise so interpretieren könnte, dass ich doch sozusagen mittendrin ist zwischen wahr und falsch. Aber auch so interpretieren könnte, dass eine Formel sowohl wahr als auch falsch ist. Das ist dann etwas, das man erst in der genaueren Spezifikation der Sprache festsetzen kann. Das ist jetzt genau für die Interpretation hintersteht. Bei der vierwertigen Logik hätte dann konsequenterweise 0, ein Drittel, zwei Drittel, 1 und so weiter. Also mit dieser Frage, man teilt einfach immer dieses Intervall zwischen 0 und 1 bei einer n-wertigen Logik in n Abschnitten. Okay. Also es ist wirklich, wie gesagt, nur eine willkürliche Festsetzung, die einem das Operieren mit solchen Wahrheitswertemengen erleichtert und die es einem insbesondere erleichtert, dann entsprechende Definitionen vorzunehmen für Sektoren und dergleichen. Wenn man nämlich diesen Abstand beliebig gestalten würde, wäre das viel komplizierter und sperriger, das Ganze. Das ist immer so. Ja. Und so handhaben wir Logiken mit ähnlich vielen Wahlschwerten, wobei, wie Sie herausstellen, wird eigentlich für uns vor allem diese Logik mit drei Wahlschwerten wichtig. Mit vier Wahlschwerten hat auch noch Anwendungen. Alles andere ist dann eigentlich eher unwichtig, weil wir bei Logiken mit mehr Wahrheitswerte hätten dann einfach meistens gleich die Verallgemeinerung macht und sagt, wir nehmen da eine ähnlich wertige Logik, und zwar eine Logik, die überabzählbar viele Wahrheitswerte hat. Alle überabzählbar vielen Wahrheitswerte, die sich in dem Intervall 0 befinden. Also das wäre die Variante, die wir wählen, auf die wir uns immer einigen, wenn die Wahrheitswerte in den Ich meine, es ist im Prinzip auch klar, wann in Schlusspositionen eine endlichwertige Wahrheitswertemenge. Man tut das eigentlich nur dann, wenn dieser Wahrheitsbegriff tatsächlich im Sinne einer graduellen Wahrheit interpretiert wird. Wenn ich also so interpretieren will, dass eine Formel wahr sein kann zu 20% zum Beispiel. Oder ein Wahrheitswert von 0,8 oder 0,9 haben können sollen. Wenn man diesen Fall hat, dann greift man eigentlich fast immer zu dieser Variante einer unendlichwertigen Logik, die dann in der sogenannten Fuzzy Logic insbesondere diskutiert wird, zu der wir dann ja auch kommen werden. Also ich glaube, dazu gibt es halt wahnsinnig viel zu sagen. Ja? Das ist, wie gesagt, die Zahlen sind willkürlich, man wählt diese gleichen Abstände nur, weil es Definitionen erleichtert. Und man könnte natürlich auch, wenn es in einer bestimmten Situation sinnvoll ist, von diesen Zahlen abgehen und irgendwelche Namen dafür verwenden, damit das illustrativ ist, was wir auch durchaus machen werden vielleicht. Und das ist das eine. Und das andere ist, die Interpretation dieser Zahlen ist etwas, was wir erst in einer näheren Spezifikation oder in einer philosophisch normalen Interpretation dieser Wahrheit der Menge festsetzen können. Insbesondere bei der dreiwertigen Logik werden zwei ganz grundlegend unterschiedliche Interpretationen die sein, wo ich sage, dass dieser dritte Wahrheitswert, also der Wahrheitswert 1,5, oder wie auch immer man ihn bezeichnen mag, entweder dafür steht, dass eine Formel weder wahr noch falsch ist, ja? Also das heißt, dass eine Formel einfach keinen Wahrheitswert hat im klassischen Sinn, und die andere diametral entgegengesetzte Position, Interpretation wäre die, dass man sagt, der dritte Wahrheitswert steht dafür, dass eine Formel sowohl wahr als auch falsch ist. Also das ist eine Inkonsistenz.
Ja. Sind die Abstufungen immer zwischen wahr und falsch? Also es ist wahr, falsch und das in der Mitte, es gibt nicht falsch, wahr und besonders wahr oder so irgendwie?
Doch, das gibt es auch. Dazu kommen wir jetzt gleich zurück. Zu der Frage kommen wir jetzt sofort. Sie haben völlig recht. Es ist also nicht so, dass man jetzt in der Logik, in der mehrwertigen Logik immer 0 und 1 als sozusagen im klassischen Sinn eindeutig falsch und wahr interpretieren muss, sondern man hat auch da einen gewissen Spielraum und man hat auch da die Möglichkeit, von dieser klassischen Interpretation abzugeben. Und zwar macht man das über die sogenannten designierten Wahrheitswerte. Das ist vielleicht von den Grundkonzepten das Schwierige. Ne? Designierte Wahrheitswerte. Worum geht es da? Ich interpretiere ja logische Jungkörner im Regelfall eigentlich über den Begriff der Wahrheit bzw. über den Begriff der Falschheit. Also ich sage zum Beispiel, die Formel P und Q ist wahr, wenn sowohl das P als auch das Q wahr sind. P oder Q ist wahr, wenn weder, wenn sowohl das P als auch das Q nicht falsch sind. Das heißt, logische Jungtoren und natürlich auch Quantoren sind immer interpretiert über eine Konstruktion, die in einem ganz substanziellen Sinn zweiwertig ist. Ja? Die in einem ganz substanziellen Sinn zweiwertig ist, weil es geht immer um die Frage, bei der Konjunktion zum Beispiel, fallen beide Elemente meiner Konjunktion irgendwie auf die Wahrheitsseite oder bei der Disjunktion, kann ich sicherstellen, dass nicht beide Elemente meiner Disjunktion auf die falsche Seite fallen. Deswegen scheint es naheliegend und sinnvoll, dass man auch in der mehrwertigen Logik in irgendeiner Weise sowas wie eine zweiwertige Grundsubstanz, könnte man sagen, beibehält. Das heißt, man muss auch in der mehrwertigen Logik, auch wenn ich beliebig viele Wahrheitswerte habe, in der Lage sein, diese sozusagen per Definition zweiwertigen Konstruktionen, die Funktion und Mathe und der Sprache, vernünftig zu interpretieren. Und dafür braucht man diese diskrete Wahrheitswerte. Also wenn ich jetzt diese Wahrheitswerte Menge V habe, dann muss man einfach in jeder Logik, ob zweiwertig oder mehrwertig, immer eine Teilmenge dieser Wahrheitswerte Menge V bestimmen, eine Teilmenge D von designierten Wahrheitswerten. Und diese Teilmenge D, das ist ganz einfach gesprochen, die Menge aller Wahrheitswerte, Menge aller Wahrheitswerte, die man in diesem zweiwertigen Kernsinn als wahr interpretiert, beziehungsweise die Menge aller wünschenswerten Wahrheitswerte. Also jeder Wahrheitswert, der in diesem D drinnen ist, ist ein Kandidat dafür, dass ich zum Beispiel bei der Konjunktion eine wahre Konjunktion kriege, genau dann, wenn die beiden Elemente designierte Wahrheitswirkung haben. Und bei der Disillusion genau dann eine wahre, wenn nicht beide Elemente keine Disillusion haben. Beispiel. Was wären die designierten Wahrheitswerte im Fall der klassischen Logik, wo ich dann alles verbunden oder was verbunden ist? Genau, das ist ganz klar. Also in dem Sinn, ist sozusagen eines wünschenswerten Wahrheitswertes, in Anführungsstrichen natürlich, gibt es in der klassischen Logik genau einen, nämlich der Wahrheitswert 1 oder der Wahrheitswert wahr. Klassisch ist dieses D gleich 1. Und dann ist es so, dass in sehr vielen mehrwertigen Logiken in vielen mehrwertigen Logiken dasselbe. Das heißt, ich habe sehr viele mehrwertige Konstellationen, wo ich das genauso interpretiere. Insbesondere tue ich das oft dann, wenn eben die zusätzlichen Wahrheitswerte nur für eine graduelle Wahrheit stehen. Dann geht man auch sehr oft davon aus, dass eben 1 der einzige definierte Wahrheitswert ist und alle anderen sind sozusagen unterschiedliche Formen des Falschseins. Aber das ist viele, aber nicht alle. Weil es gibt eben genau den Fall, den Sie angesprochen haben, nämlich den, dass ich unterschiedliche Formen des Wahrseins habe. Nämlich ich habe zum Beispiel eine Formel, die ist wahr, und eine weitere Formel, die ist nicht nur wahr, sondern sehr wahr. Und dann habe ich noch eine, die ist überdrüber wahr, und so weiter und so fort. Also ich weiß, Sie können unterschiedliche Abstufungen finden für Wahrsein. Und wenn ich das haben will, dann muss ich natürlich mehrere designierte Wahrheitswerte definieren. Und dann muss ich zum Beispiel, wenn ich jetzt fünfwertige Logik hätte, könnte ich zum Beispiel eben die letzten zwei Wahrheitswerte als designierte Wahrheitswerte definieren. Und ich sage, dieser erste Wahrheitswert, also 4 Fünftel, steht für wahr und 1 steht für sehr wahr. Eine zweite Möglichkeit, eine ganz, ganz wichtige, vielleicht die wichtigste Möglichkeit, ist dann die, dass man in der parakonsistenten Logik, bei der dreiwertigen Logik. Aber ich möchte es noch nicht vorgreifen, weil das ist vielleicht nur im Denk auch an den Kopf. Aber wie wir sehen, wir werden auch in dem Zusammenhang parakonsistente Logik dann wieder diese Instrumente verwenden, für mehr als einen disziplinischen Wahlzeug. Insbesondere auch bei der Phase-Logik. Da möchte ich das auch nicht vorgreifen. Wir werden auch sehen, in der Phase-Logik ist das Standard und sozusagen ein durchgängig verwendetes Instrument, dass man diese Menge von designierten Wahrheitswerten variiert. Die Wahrheitswerte in der Phase-Logik, die designierte Wahrheitswerte ist nicht immer nur 1, sondern das ist dann in der Regel ein Intervall. Das ist ja irgendwo da in der Mitte der Kurve, so irgendein X und dann den ganzen Bereich zwischen X und 1. Warum das so ist, das sehen wir später noch. Das ist interpretiert. Aber wichtig ist zunächst einmal, also, dass man dieses zusätzliche Instrument hat, wo man verschiedene Dinge ausdrücken kann. Für Festsetzung von einem oder mehreren designierten Wahrheitswerten kann man eben sagen, entweder wenn ich nur einen Wahrheitswert habe, dann habe ich wirklich nur einen Wert, wo eine Formel wahr ist, alle anderen sind gerade des Falschseins oder Varianten des Falschseins. Wenn ich mehrere designierte Wahrheitswerte habe, dann habe ich mehrere Varianten des Wahrseins. Die man in verschiedener Weise interpretiert. Okay? Also das sind sozusagen aber die zwei Grundfestsetzungen, die man für die mehrwertige Logik treten. Jetzt ein paar Erläuterungen dazu, wie man auf dieser Grundlage dieser erweiterten Wahrheitswertsituation eine Logik präsentiert. Die erste Annahme, die man meistens trifft, ist die, dass die Logik, wahrheitswertfunktional ist. Das ist eine Einschränkung. Eine wahrheitswertfunktional bedeutet, dass ich für jede Formel einer Sprache, also ich habe eine Wahrheitswertfunktion, die kann ich bezeichnen mit f, und diese Wahrheitswertfunktion muss jeder Formel für jede Sprache einen Wahrheitswert aus der Wahrheitswertfamilie zuführen. Und das heißt, das ist insofern eine Einschränkung, als ich ja auch meine Nevertheless-Logik jetzt schließen könnte, das so zu gestalten, dass eine Wahrheit, dass eine Formel nicht nur eine, sondern mehrere Wahrheitswerte hat. Und das macht man normalerweise nicht. Man macht es nur in Ausnahmefällen. Das wäre dann Wahrheitswert-relationale Logiken, die wir aber nicht diskutieren werden. Warum wir aber die eigentlich nicht diskutieren, ist aus einem bestimmten Grund. Ich kann nämlich auch dann, wenn ich diese Einschränkung mache, dass eine Formel immer nur genau einen Wahrheitswert haben darf, in diesem technischen Sinn, auch den anderen Fall simulieren, dass sie mehrere Wahrheitswerte hat, nämlich indem ich zum Beispiel, das ist genau das, was wir machen, eine dreiwertige Logik habe, wo ich einfach den dritten Wahrheitswert als einen doppelten Wahrheitswert interpretiere. Ich interpretiere den dritten Wahrheitswert so, dass es sowohl wahr als auch wahr als auch falsch ist. Ja? Damit simuliere ich gewissermaßen innerhalb dieses wahrheitsfunktionalen Vokabulars diese verallgemeinerte Situation einer wahrheitsrelationalen Logik, die mehrere Wahrheitswerte hat. Also deswegen ist es eine legitime Einschränkung, die jetzt natürlich zu Behinderungen führt. Also dieser Fall natürlich, wo man diese mehreren Wahrheitswerte gleichzeitig hat, das wird natürlich dieses klassische Beispiel der parakonsistenten Logik, was wir ja schon mal unter Totallogik diskutiert haben. Aber darauf kommen wir dann noch zurück. Also eine Formel, die inkonsistent ist, wohl wahr. So. Wie schaut es da aus mit der konkreten Interpretation einer solchen Logik, einer konkreten semantischen Interpretation? Im Prinzip muss ich natürlich zunächst einmal, wenn ich eine Struktur für eine mehrwertige Logik definieren möchte, also eine semantische Struktur, dann muss ich die einzelnen sprachlichen, die einzelnen Sprachelemente, die ich in der klassischen Logik zweiwertig interpretiert habe, hier mehrwertig sein. Am allersimpelsten ist die Geschichte im Zusammenhang mit Wahrheitswertmengen. Wenn ich eine Wahrheitswertmenge A habe, dann liefert diese Struktur nichts anderes als eine Funktion, die all diesen Wahrheitswerten abzügen. Wenn ich eine Menge von Aussagenkonstanten A habe, dann ordnet diese Struktur einfach jeder dieser Aussagenkonstanten einen Wahrheitswert. Das definiert es als Funktion von der Aussagenmenge, Aussagenkonstantenmenge A in die Menge der Wahrheitswerte. Dieser Unterschied zum klassischen Fall natürlich. Im klassischen Fall hat jede Aussagenkonstante A immer nur einen von zwei Wahrheitswerten haben können. Im nicht klassischen und mehrwertigen Fall kann jetzt die Aussagenkonstante einen Wahrheitswert von vielen haben. Ist eh klar. Aber natürlich muss man die Aussagenkonstanten in der mehrwertigen Logik auch Mehrwert haben, sonst würde man ja am Schluss wieder bei einer zweiwertigen Logik haben. Funktionen werden dagegen genauso interpretiert wie in der klassischen Logik, also bei der Funktion wird auch in der mehrwertigen Logik einfach jeden Element oder jeden technischen Argument oder so eine Funktion gibt, wird ein bestimmtes Argument zugeordnet, also Funktionen interpretieren wir nicht mehrwertig, sondern das mehrere Elemente zu machen. Ganz klassisch interpretiert. Ebenfalls ganz klassisch interpretiert werden wieder in Konstanten, da wird wiederum natürlich der Konstante ein Objekt zu mehrere Objekte. Ja, also, das ist eigentlich nur eine Erläuterung, um Missverständnisse zu vermeiden. Funktionen und die wieder in Konstanten werden klassisch interpretiert. Das Einzige, was in einer Prädikatenlogik, oder Aussagenlogik ist egal, aber eh nur das, was in der Prädikatenlogik noch nicht klassisch interpretiert wird, sind dann natürlich die Prädikate, also die Relationen. Relationen und wiederum mehrwertig interpretiert, und zwar in folgender Weise. Ich habe einfach, sehe ich da eine beliebige, einstelliges Prädikat P habe. P einstellig. Dann ordne ich jeden N-Tupel von Objekten des Individuenbereiches, einen Wahrheitswert. Ja? Also das ist eine Situation, die natürlich grundlegend anders sein muss wie in der klassischen Logik. In der klassischen Logik haben wir Prädikate so spezifiziert, dass wir einfach gesagt haben, das Prädikat ist gegeben als eine Menge von N-Tupeln des Individuenbereichs, die alle Gegenstandsverkettungen sind, für die dieses Prädikat gibt. Ja? Also das heißt, wir haben einfach solche Argumenten oder Objektlisten herausgepickt und gesagt, das sind genau alle Objektlisten, die diese Eigenschaft P erfüllen. Ich muss es eigentlich noch anders schreiben. Ich muss eigentlich sagen, das A von P von diesem Objekt ist ein Element der Wahrheitswertemenge. Warum? Weil ich muss ja das P, also das jeweilige Prädikat, muss ja da irgendwie in dieser Spezifikation drin. Es kann ja viele einstellige Prädikate geben. Wichtig ist aber eben, ich finde ja nicht das Ausnahme dadurch, dass ich einfach eine Menge von solchen Listen oder Tupeln herauspicke, sondern ich muss jeder einzelnen Liste, jeder einzelnen solchen Objektverkettung einen Wahrheitswert zuordnen. Ja, das heißt, jede solche Objektverkettung kann einen Wahrheitswert haben, in dem Sinn, dass ich sagen kann, jetzt zum Beispiel diese Argumentenverkettung ist wahr oder ist falsch oder ist wahr mit einem bestimmten Grad, Prozentsatz, oder sie ist sehr wahr oder nur überwahr, etc. Also diese mehrwertige Situation ist natürlich auch bei der Praktikerin. Das ist aber auch schon alles, worin sich die semantischen Interpretationen in der klassischen Frage und klassischen unterscheiden. Was dann natürlich noch zu einem Unterschied führt, ist die Interpretation der logischen Elemente. Der Junktoren und der Quartus. Und da ist es so, dass das sozusagen der eigentliche Kernpunkt ist der mehrwertigen Logik, weil da leider es so ist, wir kennen die Situation ja auch schon so bei der Soziallogik her, dass es da keine kanonische Interpretation gibt. Es ist leider nicht möglich für die einzelnen Junktoren, und oder etc. eine Interpretation zu finden, dass man sagt, ich führe es einfach die klassischen und aus der klassischen Logik bekannten Induktoren auch in der mehrwertigen Logik ein, interpretiere die in einer bestimmten Weise und kriege dann die dreiwertige Logik oder die vierwertige Logik mit den klassischen Induktoren. Das funktioniert einfach. Also erstens einmal gibt es immer abweichende Möglichkeiten. Ich kann das in unterschiedlichen Weisen interpretieren. Oder die Negation etc. Und ich könnte insbesondere natürlich auch mehrere Junktoren einführen, die sehr, sehr nicht klassisch sind, die vielleicht ein bisschen was vom Und haben, ein bisschen was vom Oder haben, ein bisschen was von der Integration. Deswegen muss man das leider offen lassen und muss da leider einen sehr, sehr großen Spielraum für Interpretationsmöglichkeiten lassen. Warum sage ich leider? Leider deswegen, weil es natürlich die Möglichkeit erschwert, sich da wirklich einen guten Überblick zu verschaffen. Wir werden uns allerdings insofern einen Überblick verschaffen können, als wir jeweils Sonderfälle konstruieren und Sonderfälle anschauen, wo wir sehen, dass wir da in einer naheliegenden Weise, zumindest nahe an der klassischen Logik sind. Das heißt, es gibt schon gewissermaßen so etwas wie eine Standardinterpretation der meisten oder aller Vektoren, die irgendwie mit der klassischen Logik zu konvergieren scheinen. Da wird sich allerdings dann herausstellen, dass man ganz bestimmte mehrwertige Interpretationen eben partout mit diesen Dingen nicht machen. Insbesondere im Zusammenhang mit dieser parakonsistenten Logik, aber auch mit der partiellen Logik, also der Logik, die sagt, ja, man weiß, wer der Wiederwandlung falsch steht, kommt man damit zwar nur nicht. Aber trotzdem gehen wir mal von dieser klassischen Interpretation aus. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe das übersprungen. Was müssen wir machen? Wir müssen jetzt eine semantische Interpretation unserer Logik, unserer Sprache, unserer syntaktischen Präsentation geben. Und das heißt einfach, dass wir genauso, wie wir das ja von der klassischen Logik auch schon kennen, für alle Junktoren und alle Quantoren, die wir in diesen Sprachen haben, eine entsprechende wahrheitsfunktionale Interpretation geben. Das heißt, wir müssen zum Beispiel sagen, wenn ich an Junktor Bachau habe, den ich im klassischen Sinne als Konjunktion interpretiert habe, dann muss ich festsetzen, welchen Wahrheitswert eine Funktion, eine Formel, wie Dachau sie hat, im Sinne meiner Wahrheitswertdefinitionen, wie Phi uns besiegt. Das heißt, ich muss eine rekursive Definition für alle Junktoren und Quantoren liefern, rekursiv, weil sie abhängig sein muss von den einzelnen Formeln, wie die Argumente dieser Junktoren sind. Und genau das kann ich eben einmal demonstrieren für den quasi klassischen Fall. Warum quasi klassisch? Weil wir sehen werden, dass wenn ich den Sonderfall einer zweiwertigen Logik betrachte, dass ich dann tatsächlich mit diesen Definitionen genau die gleichen Junktoren-Spezifikationen kriege wie in der klassischen zweiwertigen Logik. Quasi klassisch würde ich die Negation folgendermaßen interpretieren. Ja, ich kann noch was dazu sagen, weil diese Definition da einfach vereinfacht aufgeschrieben ist. Ich muss jetzt, wenn ich für einen bestimmten Junktor, zum Beispiel diesen Junktor und, eine Definition angeben will, muss ich eigentlich nur Folgendes machen. Ich muss diese Wahrheitswertfunktion, dieses und, definieren als eine zweistellige Funktion über den Wahrheitswert. Warum ist es so? Ich habe einen Junktor und, der hat dieser zweistellige Junktor, weil die zwei Formeln habe ich immer als Argument übergeben. Und jede dieser zwei Formeln hat natürlich einen Wahrheitswert. Die muss schon einen Wahrheitswert haben. Es muss sozusagen sehr rekursiv und innerhalb der Sprachdefinition dieser Wahrheitswert wird schon als gegeben oder als definiert vorausgesetzt. Das heißt, ich muss einfach, damit ich diesen Junktor unvollständig definieren kann, muss ich die Funktion f und als zweistellige Funktion über den Wahrheitswert definieren. Ja, also wenn ich zwei beliebige Wahrheitswerte in diese Funktion einsetze, kriege ich wieder einen Wahrheitswert heraus. Deswegen diese seltsamen Definitionen. Ich übergebe jetzt zum Beispiel vom Mann mit dem Junktor und, ich übergebe jetzt diesem Junktor und zwei Argumente, dieses I und das J sind beliebige Wahrheitswerte, dann wird das verallgemeinert. Und definiere dann die Konjunktion ganz einfach als in dieser klassischen, im Sinne dieser klassischen Interpretation, als Minimum. Stellen Sie sich vor, diese Logik ist zweiwertig, also ich habe nur ein Wahrheitswert 0 und ein Wahrheitswert 1, dann konvergiert das tatsächlich mit der Konjunktion. Weil ich kriege den Wahrheitswert 1, nur dann heraus, wenn sowohl das I als auch das J im Wahrheitswert ist. Wenn eines der beiden falsch ist, wenn eines der beiden Wahrheitswert 0 hat, ist auch das Ergebnis der Wahrheitswert 0, weil es das Minimum der beiden hat. Und deswegen kriege ich für den Sonderfall der klassischen Logik tatsächlich die exakt gleiche Definition, wie wir sie klassisch für den Junktor umfinden. Nur wahr, wenn beide Argumente des Junktors wahr sind. Wie schaut es aus bei der Disjunktion? Ja, die Disjunktion ist gewissermaßen das Gegenteil von der Konjunktion, haben wir ja vorher schon angedeutet. Wir haben gesagt, die Disjunktion ist genau dann wahr, wenn nicht beide Junktoren falsch sind. Das heißt, definiert einfach das Maximum der beiden Wahrheitswerte. Das Maximum der beiden Wahrheitswerte, das heißt, sobald einer der beiden Wahrheitswerte wahr ist, ist auch die ganze Disjunktion. Wenn beide Wahrheitswerte falsch sind, ist die Disjunktion falsch. Also konvergiert es wiederum mit der klassischen. Jetzt brauche ich noch die Negation. Die Negation schaut so aus, das ist natürlich eine einstellige Relation, da negiert ihr nur noch eine Formel und nicht zwei. Und die schaut so aus, dass ich einfach sage, das ist gleich 1 minus b. Das ist auch interessant, ne? Weil überlegen Sie sich, was ist, wenn das i 0 ist im klassischen Fall, dann ist die Negation 1. Und wenn das i 1 ist im klassischen Fall, ist die Negation 0. Das heißt, sie kriegt genau eine Umkehrung des Wahrheitswertes für den klassischen Fall.
Das funktioniert dann bei 4, 3 natürlich dann auch im Gegenstück, oder?
Genau, das funktioniert bei beliebig großen Wahrheitswertemengen, weil ich die Geschichte definiert habe. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt das Wahrheitswert 2 Drittel habe, 1 minus 2 Drittel, kriege ich ein Wahrheitswert von 1 Drittel. Wenn ich Wahrheitswert von 0,5 habe, 1 minus 0,5, dann wieder 0,5. Das heißt, zum Beispiel eine eigenartige Situation, wenn ich 0,5 negiere, kommt der 0,5 heraus. Kann man dann natürlich diskutieren. Wenn man es nicht will, wenn man sagt, das geht nicht, das kann nicht sein, dann muss man alles definieren. Das Problem gewissermaßen der mehrwertigen Logik ist, dass da immer Situationen geben wird, wo im mehrwertigen Fall sozusagen diese klassisch kanonische Interpretation nicht befriedigend sein wird. Ja, wie schaut es aus mit der Implikation? Die ist leider ein bisschen komplizierter. Die Implikation ist definiert als das Minimum von 1 und 1 minus b plus c.
Wie ist ja die beiden Stellen ja zusammen mit dem Wahrheitswert da und von dem her ist die Einschränkung dann logischerweise der Abzug davon, weil das ja das gegenwärtige Stück wäre. 1 wäre ein ganzes Wert. Ja. Also das Gegenstück ist 1 minus der Summe der beiden Wahrheitswerte.
Ja. Das habe ich verstanden. Und wenn die beiden Wahrheitswerte in Summe mehr als 1 geben, dann ist es auf jeden Fall wahr. Mhm. Ja? Wenn die beiden Wahrheitswerte zum Beispiel beide wahr sind, ist auch die Implikation wahr. Wenn die beiden Wahrheitswerte in Summe 1 ergeben, das ist falsch. Dann habe ich 1 minus 1 ist 0. Und das kann der Fall sein, wenn das erste wahr ist und das zweite falsch. Dann habe ich Folge aus dem Falschen das Wahr, aus dem Wahren das Falsche. Das ist falsch. Also ich muss das i abziehen, wenn das i 1 ist, dann komme ich auf 0 und wenn das j 0 ist, bleibt es 0, das heißt, das ist falsch. Wenn ich auf dem Wahr das Falsche folge, dann ist es falsch. Wenn das i allerdings 0 ist und das j 1, muss es wahr sein. Das heißt, ich habe 1 minus 0 ist 0, ist 1, plus 1 ist 2, Minimum von 1 und 2 ist 1. Das heißt, es konvergiert tatsächlich, man muss natürlich dreimal ums Eck denken, aber es konvergiert tatsächlich mit der klassischen Interpretation und ist dann ja auch wiederum eine Möglichkeit für mehrwertige Fälle, auch da sozusagen schon eine Grundlage zu haben. Das ist natürlich auch für alle beliebigen mehrwertigen Ansätze funktioniert. Aufgrund dieser So. Jetzt ist natürlich die Frage, Wir haben jetzt nur eine solche Definition hingeschrieben. Wir sind Skriptum einschlagen, wenn Sie sehen, es gibt da eine ganze Reihe von weiteren Definitionen für alle Disziplinen, die man sozusagen als Alternativen ins Kalkül ziehen könnte, wo man sagen könnte, na gut, eigentlich könnte die Konjunktion auch so definieren, oder in diesem Fall auch so. Und die Frage ist, inwieweit ist es einfach beliebig, so eine Definition? Inwieweit ist diese Definition einer Konjunktion, einer Disjunktion, einer Konjunktion, einer Negation im Fall der derartigen Logik beliebig? Inwieweit ist es etwas, was ich einfach quasi als Konjunktion taufe, was aber mit der klassischen Konjunktion überhaupt nicht so zu tun hat? Und diese Frage kann man sehr wohl in einer sinnvollen und auch befriedigenden Weise beantworten. Ich kann nämlich zeigen, dass auch im Fall der mehrwertigen Logik mit ihren vielen verschiedenen Möglichkeiten der Interpretation von Konjunktoren es sehr wohl möglich ist, eine kanonische Festsetzung zu treffen, die sicherstellt, dass eine Konjunktion, die ich definiere, auch wirklich tatsächlich in unserem klassischen Verständnis als Konjunktion durchgehen kann oder Negation als Negation. Und diese Festsetzungen, die man da trifft, nennt man Normalbedingungen. Wie schauen diese Normalbedingungen jetzt aus? Sie schauen folgendermaßen aus und gehen eigentlich aus einer Sache hervor, die ich vorher schon kurz angedeutet habe. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich so, das muss eigentlich so sein, dass wenn ich so eine mehrwertige Logik habe, ich in irgendeiner Weise, obwohl ich da viele Wahrheitswerte habe, immer auch den zweiwertigen Fall drinnen stecken haben muss, weil ich ja, wenn ja ein Junktor substanziell ein Ding ist, das ich nur zweiwertig sinnvoll verstehen kann. Also die Konjunktion ist eben eine Formel, wo ich zwei Argumente habe, die beide wahr sein müssen, damit die Konjunktion wahr ist. Und diese Geschichte muss man jetzt einfach anhand dieses verallgemeinerten Begriffes von vielen Wahrheitswerten und einer Menge von designierten Wahrheitswerten, die auch mehr als einer sein können, dass also das in einer sinnvollen Weise in dieses neue Umfeld reinführen. Und da schaut es eben folgendermaßen aus. Ich definiere zum Beispiel für die Konjunktion die Normalbedingung, dass das F Konjunktion von zwei Wahrheitswerten genau dann den Normalbedingungen genügt, wenn, also das heißt, dass das F von IJ genau dann ein designierter Wahrheitswert ist, also sozusagen ein positiver oder wünschenswerter Wahrheitswert ist, wenn, was der Fall ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, wenn einfach beide Wahrheitswerte, sowohl das I als auch das J, designierte Wahrheitswerte sind. Das heißt, ich übernehme einfach diesen Begriff von der zweiwertigen Logik und modle ihn so um, dass ich den Zweiwertigkeitsbegriff rauskriege und stattdessen von designierten Wahrheitswerten spreche. Also dieses F von IJ ist designiert genau dann, wenn F von I und F von J sind. Analog die Disjunktion. F Disjunktion von IJ ist designiert genau dann, wenn nicht beide Wahrheitswerte FI und FJ nicht designiert sind. Ja? Also die Disjunktion gibt es genau dann, wenn nicht beide Formen falsch sind. Genau dann, wenn nicht FI und FJ nicht designiert sind. Die Negation schreibt auch einfach F Negation von I ist designiert. Das müsste das ja eigentlich schon alle wissen. Die Negation eines Wahlkreises I designiert. Nein, das kann ja auch anders sein. Die Negation ist designiert, wenn der Wahlzettel I selber nicht designiert ist. Ja. Also wenn das kein designierter Wahlwert ist, dann ist es nicht. Das ist ja nur eine Normalbedingung und keine eindeutige Definition. Und sobald ich mehrere designierte und mehrere nicht designierte Wahlwerte habe, gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, das zu definieren, sodass es diesen Normalbedingungen genügt. Ja? Deswegen ist es keine Definition, sondern nur eine Angabe von Grundbedingungen. Übrigens, das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn. Du musst dich dieses E für überlegen, also wenn es easy ist, dann ist es ja auch vorbei. Entschuldigung. Ja, also die Negation ist genau dann designiert, wenn das Negierte, der negierte Wahrheit nicht gesichert wird. Und das ist, wie bei allen anderen Fällen, auch keine Definition, weil es da verschiedene Fälle gibt. Ihr müsst ja überlegen, welcher nicht designierte Wahrheit kommt heraus, wenn der Wahrheit ursprünglich designiert ist, oder welcher designierte kommt heraus, wenn er nicht ist. Und da gibt es, wenn es je mehrwertiger, desto mehr. Und für die Implikation gibt es genau so eine Verhandlung. Aber es ist ja im Prinzip egal. Also wir haben ja gesehen, es genügt eine für die 2 oder 3 im Vorhang und die anderen eben davon ab. Und wichtig ist nur, dass ich damit ein Kriterium habe, dass es mir ermöglicht, unterschiedliche Definitionen heranzuziehen, eine Definition für die Negation zu erfinden gewissermaßen. Und dann kann ich schauen, ist diese Definition jetzt für mich als Negationsdefinition überhaupt brauchbar, nämlich insofern brauchbar, als sie diesen aus der klassischen Logik kommenden Normalbedingungen genügt. Wenn sie das nicht tut, dann wird sie als Definition für die Negation nicht geeignet sein. Ja, weil sonst, das ist eben dann was anderes. Nicht? Wenn ich nicht von Designierten ins Nicht-Designierte, beziehungsweise Nicht-Designierten ins Designierte gehe, dann ist es halt keine Negation. Dann ist es irgendein anderer Junktor, der irgendwas anderes macht. Etc. Das gehe ich natürlich auch nicht. Gut. Jetzt kann man natürlich, wie gesagt, für die verschiedenen Junktoren ganz unterschiedliche Definitionen finden, die von diesen quasi klassischen Definitionen abweichen. Wir schauen uns nur ein paar Beispiele an von den vielen, die ich da reingeschrieben habe. Man kann auch mit zu vielen so verschiedenen Definitionen sich da sinnlos verlieren. Zumal wir sehen, wenn das dann bei der Paarkonsistenten und der partiellen Logik, die für uns als Beispiel interessant sind, die Definitionen wieder ganz anders sind. Diese über Formen, über arithmetische Formen zu machen. Also bei der Negation zum Beispiel verwendet man zwar normalerweise, wenn es wirklich so eine numerische Interpretation hat, fast immer diese Definition, aber es gibt auch Alternative, die ins Auge gefasst worden ist, und zwar die Definition, wo man sagt, die Negation von I ist definiert als 1, falls I gleich 0, Entschuldigung, da steht X statt I, aber ich weiß nicht. Das ist ein Artikel, das hat ja nur 24 Minuten. Also ist 1, falls es I gleich 0 ist, ist I minus 1 durch N minus 1. So, was kommt da jetzt heraus? Wenn ich jetzt eine dreiwertige Logik hernehme, dann wird die Negation von 0, 1, gemäß dieser ersten Bedingung, die Negation von 1 Richter, wäre Fall habe ich eine Definition, die konvergiert auf der Ebene der Negation von 0 und bei den anderen verschiebt sie den Wahrheitswert gewissermaßen um ein Drittel nach unten. Ist eine Möglichkeit, wie man das definieren kann, wenn ich es numerisch interpretiere, wird die Möglichkeit nicht ergreifen, aber es kann Anwendungssituationen geben, insbesondere ist es so, dass diese Geschichte die korrigiert nicht mit den klassischen Fragen. Also wenn ich 0 negiere, kommt 1 raus, das passt. Wenn ich ein Drittel negiere, kommt 0 raus, 2 Drittel kommt 0 raus. Wenn ich 1 negiere, kommt 2 Drittel raus. Ja, ich korrigiere mit den klassischen Fragen. Ne? Weil es ist, der designierte Wahrheitswert ist 1. Und es muss, wenn der Wahrheitswert nicht designiert ist, dann stimmt er nicht. Diese drei Wahlsätze sind jetzt definiert. Muss er designiert da rauskommen eigentlich. Also konvergiert es nicht mit dem klassischen Fall, den ich nicht so normal betrieben habe. Ja. Also wenn 1 das designierte Wahlsatz ist, ja, das genügt es nicht in normalen Dingen. Man könnte jetzt natürlich überlegen, ob man eine alternative Negationsdefinition findet, die diesen Normalbedingungen genügt. Wenn Sie irgendwann einmal sagen müssen, könnte man eben nicht so diskutieren, aber das noch nie überlegt, muss ich ehrlich sagen. Weil es wird eigentlich bei der Negation wirklich meistens diese Definition verwendet. Bei der Konjunktion schaut es anders aus. Bei der Konjunktion gibt es tatsächlich mehrere Varianten, wie man das so definieren kann, dass es den Normalbedingungen genügt. Die klassische Variante sind die, die ich da aufgeschrieben habe, wenn ich nehme das Minimum der beiden Wahrheitswerte ganz einfach. Und die zweite Variante wäre die, die ich da habe, wäre die, dass ich definiere die Konjunktion von hier und hier aus, ist das Maximum von 0 mit i plus j minus 1. Das heißt, das Maximum von 0 und i plus j minus 1, das heißt, wenn das i plus j kleiner als 1 ist, dann ist auf jeden Fall die Konjunktion falsch. Was nicht ganz sinnlos erscheint. Man sagt, es muss auf jeden Fall zumindest die Summe der beiden Wahrheitswerte muss mindestens 1 ergeben, damit die Konjunktion wahr sein kann. Wenn das weniger als 1 ist, dann habe ich da einen negativen Wert und kriege also das Maximum von 0 und den negativen Wert 0 heraus. Wenn das größer als 1 ist, das i plus j, dann ist das i plus j minus 1 positiv und ich kriege den Wert i plus j minus 1. Und das nennt man auch schwache Konjunktion, die genügt den Normalbedingungen und ist, ich schreibe jetzt nicht alle Zahlen auf, ergibt sie einfach sozusagen das Schema, ergibt einfach nichts anderes, dass in dieser Wahlzeitmatrize die Wahlzeit so nach unten verschoben wird. Es gibt einfach mehr Situationen der Konjunktion, wo ich den Wahlzeit 0 habe. Man könnte sagen, es ist eine Interpretation, die mehr einfordert dafür, dass eine Konjunktion wahr ist. Also der Wahlzeit 1 ist in beiden Fällen nur dann das Resultat, wenn beide den Wahlzeit 1 haben. Das konvergiert mit dem klassischen Fall. I und J muss 1 sein, damit ich ein Resultat 1 kriege. Aber für die Fälle, die irgendwo dazwischen liegen, kriege ich bei der schwachen Konjunktion einfach mehr Fälle, wo ich Wahrheitswerte nehme. Das ist sozusagen einfach, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich gewissermaßen eine stärkere Bedingung festsetzen will dafür, dass ich ein positives Ergebnis dieser Konjunktionserfahrung kriege, dann nehme ich die schwache Konjunktion. Die den Namen schwachen Konjunktion. Und analog kann man das natürlich auch mit der Disjunktion und der Implikation machen.
Die Komponenz bis auch.
Mit der Entwicklungslogik. Ja, mit allem.
Die Äquivalenz ist die Restklassendivision. Wenn die Restklasse zieht 1 minus die Summe der Restklasse ab.
Mhm.
Und dann geht's.
Ja, sicher. Also das heißt, ich kann für unterschiedlichste Junktoren entsprechende Interpretationen finden, die mit dem klassischen Fall konvergieren, die einen abgeschwächten Fall des klassischen Falls wieder interpretieren.
Entschuldigung, bitte.
Bitte.
Auf der Seite 124.
Was?
Im Wahrheitstafel für die Konjunktion.
Ja.
Wieso bezeichnen Sie die folgenden Wahrheitstafeln als dreiwertig?
Das ist ein guter Aufwand. Ja, das sind natürlich vierwertig. Ich könnte sagen, ich habe nur die nicht designierten Wahlzeichen von der Seite. Also es sind vierwertige Wahlen. Also das muss überall also Disjunktion, Integration und die Äquivalenz verläuft die Sache analog. Diese Beispiele von was Spannendes sind jetzt die Zahlenspielereien, das ist entscheidend, ist einfach zunächst einmal die Tatsache, dass es möglich ist, hier unterschiedliche Definitionen einzuführen und dass man eben diese unterschiedlichen Definitionen auch numerisch interpretieren kann, dass ich zum Beispiel eben stärkere, schwächere Bedingungen zugrunde lege für den Fall, wo ich eben andere Wahrheitswerte habe als die klassischen Wahrheitswerte. In dem Fall geht es immer. Es geht immer um den Fall, wie geht damit um, wenn eines der Argumente einer Wahrheitswertoperation ein nicht klassischer Wahrheitswert ist. Das müssen wir eh schon etwas zum Ende der Zeit. Wenn wir kurz schauen, was wir da vorgehen. Ja, im Prinzip, wir können das jetzt noch fast fertig machen, weil wir ja diesen ersten Abschnitt nicht mehr fast fertig gesprochen. Das wollen wir ganz kurz erwähnen. Die Frage der Wahrheit der Interpretation von Kant. Das ist was wir nicht im Detail ansprechen werden. Wir gehen auch wieder die mehrwertige Logik, vor allem in der Aussagenlogik. Aber es ist ganz klar, dass im Grunde genommen die Interpretation von Quantoren in der klassischen Logik zumindest einmal auf eine sehr eindeutige Weise auf diesen wahlfunktionalen Fall, den wir hier brauchen, heruntergebrochen werden kann. Ich kann nämlich sagen, die Interpretation einer allquantifizierten Formel A von x, A von phi, ergibt sich als das Minimum aller Wahrheitswerte, die ich kriege, wenn ich irgendwelche beliebigen Argumente in dieses phi einsetze. Ich schreibe es jetzt verkürzt drauf, Minimum A von phi, wo ich irgendein Argument übergebe. Und die existenzquantifizierte Formel ist entsprechend das Maximum. Ja, warum ist das so? Das sollte eigentlich ziemlich klar sein. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass der A-Quantor ja im Grunde genommen mit der Konjunktion konvergiert, das heißt, Allquantifikation ist im Prinzip nichts anderes als eine Konjunktion über alle Formeln, die ich bekomme, wenn ich beliebige Gegenstände des Gegenstandsbereichs in die Formel einsetze. Und der Existenzquantor nichts anderes als die Disjunktion aller Formeln, die ich kriege, wenn ich alle Gegenstände des Gegenstandsbereichs. Die einzige Schwierigkeit, das einzige Hindernis, das explizit so anzuschreiben, besteht darin, dass wir normalerweise natürlich in die Flamme-Konvention, also um die Flamme-Disjunktion. Aber abgesehen von dieser letztlich irrelevanten technischen Schwierigkeit geht es genau das, und daher ist es auch nur naheliegend, dass man den Allquantor genauso wie die Konjunktion über diese Minimumsbildung definiert und den Existenzquantor genauso wie die Diffusionsbildung über die Maximum. Wie gesagt, das werden wir nicht weiter verfolgen. Es ist, muss man natürlich dazu sagen, auch da klarerweise so, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist. Ja? Weil genauso wie ich unterschiedliche Konjunktionsdefinitionen haben kann, kann ich natürlich auch unterschiedliche Definitionen für die Allquantifikation, die Definition haben, in dem allgemeinen Fall einer mehrwertigen Prädikation. Gut. Ja, bitte.
Also,
wie
gesagt,
es
ist
nicht
nur
ich habe gesagt, ich mache das nächste Mal. Also, ich bin diese Woche leider nicht dazugekommen. Ich werde es für das nächste Mal eine kurze Liste vorbereiten mit zwei, drei so Beispielen, wie die Prüfung so ausschauen kann. Und zwar deswegen, weil ich gerade die Prüfung quasi so im Stil einer Multiple Choice mache. Und jetzt, da sollte man sozusagen gewarnt sein, dass man nie weiter kann. Okay, dann. Ja, ich meine, es wird im Prinzip immer so sein, dass ich ja, ich definiere den Allquantor als Maximum aller Formeln, die ich aufnehme und substituiere, das ist wahr. Ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass es schon Fälle gibt, wo man nicht nur Allquantor. Es sollte eigentlich mal ein Maximum sein, weil mir ist es statistisch so, dass man die Chance hat, das immer noch zu machen. Das heißt, es ist jetzt, aber bei solchen Fragen kann man dann nur gerade fragen. Es wird auf jeden Fall einige Fragen sein, wo mehrere Antwortmöglichkeiten vorschlagen sind und dann nicht einer davon wird. Besprechen wir es nicht mehr.